Wir sind in dem Abschnitt, Verse 5 bis 11, wo Paulus nachlegt, einiges abzulegen und einiges anzutun. Immer noch gilt es, einiges abzulegen. Mit Bezug auf die Verse 9 und 10 möchte ich hinweisen auf vier Weisen, auf welche die zwei Menschen gebraucht werden, alter und neuer Mensch. Als Hintergrund für diese Aussage. Alter Mensch bezieht sich auf viererlei, ebenfalls neuer Mensch im Neuen Testament. Einmal geht es um eine ganze Menschheit. Wir haben zwei Menschheiten im Neuen Testament, eine alte und eine neue. Die neue wird erwähnt in Epheser 2, Vers 15. Da wird dieser Ausdruck gebraucht, einen neuen Menschen zu schaffen. Und das ist nicht nur ein Mensch, sondern eine ganze Menschheit. Denn Christus tut dieses aus zwei Teilen der alten Menschheit, aus dem Judenvolk, dem Volk Israel, und aus dem anderen Teil der Menschheit, den Nicht-Israeliten oder aus den Völkern. Und so bildet er ein neues Volk, hier neuer Mensch genannt in Epheser 2, Vers 15. Demgegenüber steht dann die alte Menschheit, die von Adam herkommt. Alter und neuer Mensch können sich aber auch auf die ersten Personen in dieser Menschheit beziehen. Und eben, da geht es um Adam und Christus. Und die Schriftstellen wären 1. Korinther 15, Verse 45 und 47. Da ist vom ersten Adam und vom letzten Adam die Rede und vom ersten Menschen und vom zweiten Menschen. Christus ist der letzte Adam und der erste Mensch zugleich. Das heißt, mit ihm wird die erste Menschheit aus dem Wege geräumt, wird sie zu Tode geführt am Kreuz. Mit seiner Auferstehung ist er der erste Mensch der neuen Menschheit. 1. Korinther 15, 45 und 47. In 45 ist Christus der letzte Adam und Adam der erste Adam. Und in Vers 47 ist Adam der erste Mensch und Christus der zweite Mensch. Die Parallelstelle zu diesen zwei Versen ist der Text in Römer 5, ab Vers 12, wo ebenfalls Adam und Christus einander gegenübergestellt werden. Römer 5, ab Vers 12. Dann bezieht sich alter und neuer Mensch, drittens, auf eine Person in diesen zwei Menschheiten. Irgendjemand in der alten Menschheit ist ein alter Mensch und irgendjemand in der neuen Menschheit, sprich in der Gemeinde, ist ein neuer Mensch. Zwei Schriftstellen hier. Römer 6, Verse 5 bis 7 und 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine Neuschöpfung, ein neuer Mensch. Wir sind als alte Menschen gekreuzigt, Römer 6. Als neue Menschen sind wir auferstanden in Christus. Mit ihm sind wir also verschwunden, aber auch neu erstanden, als Personen. Und viertens beziehen sich diese Ausdrücke, alter Mensch und neuer Mensch, auf die Lebensweise oder das Wesen des Charakters, auf die Art und Weise, wie man lebt. Epheser 4, Verse 22 und 24. Der alte Mensch soll abgelegt sein, der neue angezogen. Und die Parallelstelle haben wir hier in Kolosser 3, in den Versen 9 und 10, wo ebenfalls in der Vergangenheit Form gesprochen wird. Der alte Mensch wurde ausgezogen, der neue wurde angezogen. Und aufgrund davon darf nun das neue Leben geführt werden. In den Versen 9 bis 11 haben wir nun die Begründung, das hatte ich, glaube ich, gestern schon gesagt, die Begründung für die Forderung in Vers 9 Anfang, einander nicht zu belügen. Man soll bei der Wahrheit bleiben. Aus dem ersten Grund, dass das Alte bereits weg ist, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt. Und nicht nur den Alten als solchen, sondern auch das alte Wesen zusammen mit seinen Handlungen. Es gilt also, das bleiben zu lassen. In der Bekehrung haben wir Nein gesagt zum alten Wesen, das zu dieser Welt gehört. Und deshalb soll es so bleiben. Wir dürfen nicht das zurücknehmen. Das Alte ist das alte Wesen mit seinen Handlungen, das abgelegt worden ist und zurückgeblieben sein soll. Parallelstelle, Galater 5, Vers 24. Die Christus angehören, die haben das Fleisch mit ihren Lüsten oder Tätigkeiten gekreuzigt. Wenn Sie eine alte Luther-Übersetzung haben, dann steht das da wohl in der Gegenwartsform. Aber das ist verbessert worden in der Revision, glaube ich. Wer eine revidierte hat, zum Beispiel 84, die wird heute am meisten gebraucht, da dürfte es schon in der Gegenwartsform stehen. Sorgen Sie dafür, dass Sie diesen Vers, da dürfte es in der vollendeten Gegenwart stehen, so, in der revidierten. Sorgen Sie dafür, dass Sie dort eine gute Übersetzung haben. Im Grundtext ist die vollendete Gegenwart gebraucht. Wissen Sie, was das ist? Kleine Wiederholung der Grammatik. Es gibt drei Zeitformen. Ja. Wenn wir hier dieses Wort gebrauchen wollen, kreuzigen, das hier gebraucht wird, die Gegenwartsform würde heißen, ich werde gekreuzigt. Die Vergangenheitsform würde lauten, ich wurde gekreuzigt. Die Zukunftsform würde lauten, ich werde gekreuzigt werden. Und jetzt haben wir für jede dieser Zeitformen eine vollendete Form. In der Gegenwart heißt es, ich bin gekreuzigt worden. In der Vergangenheit, ich war gekreuzigt worden. Und für die Zukunft, ich werde gekreuzigt sein werden. Ich werde gekreuzigt sein. Hier haben wir in Galater 5, Vers 24 die vollendete Gegenwartsform, das heißt, es liegt schon hinter uns, die haben das Fleisch gekreuzigt. Nun steht geschrieben, dass sie es getan haben. Natürlich haben wir keine Kreuzigung vollzogen, als wir zu Christus kamen. Was haben wir denn getan? Wir haben die Kreuzigung von Jesus Christus für uns in Anspruch genommen. Wir haben gesagt, Jesus Christus ist für uns gestorben. Aber wenn wir das getan haben, dann haben wir einen Schritt getan. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich bin zu Christus gekommen, er hat mich angenommen, und dann habe ich gleichsam das Kreuz bei mir angewendet. Natürlich ist das nur ein Ja-Sagen zu dem, was Gott getan hat, aber es ist ein Schritt, ich habe im Glauben das so sein lassen. Das heißt, es ist so, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn Jesus Christus für mich gekreuzigt wurde, dann bin ich mit ihm gekreuzigt worden. Und somit kann Paulus sagen, dann haben wir unser altes Wesen gekreuzigt. Fleisch ist da nicht ausdrücklich der Leib. Die haben das alte Wesen gekreuzigt, weil Christus für uns gestorben ist. Der andere Grund für das Nichtlügen, den Paulus angibt, den haben wir in den Versen 10 und 11. Das Neue ist da. Wenn das Neue da ist und wenn wir zu Jesus gekommen sind, der sagte, ich bin die Wahrheit, dann geziemt es sich nicht für Christen, sich der Unwahrheit zu bedienen. Wir sollten die Wahrheit sagen. Ihr habt den Neuen angezogen. Und der Neue ist die Christusähnlichkeit, das Wesen Christi. Und wenn wir das Wesen Christus von Christus in der Bekehrung angezogen haben, dann geziemt es sich, so zu sprechen und zu handeln, wie Jesus Christus gesprochen hat in Wahrheit und auch so gehandelt hat. Den Neuen angezogen habt. In welchem Sinne ist das Neue da? Nun eben, der Neue wurde bereits angezogen, und zwar in der Bekehrung. Und dann, dieser wird aber immer wieder erneuert, welcher erneuert wird. Das heißt, es genügt nicht einfach, sich bekehrt zu haben, sondern wir werden immer wieder Stellung nehmen müssen zu der Frage, was ist vor Christus wohlgefällig und was nicht. Und so muss der neue Mensch, das heißt das neue Wesen, erneuert werden. Wir brauchen Gnade um Gnade, Johannes 1, Vers 16. Jeden Tag brauchen wir die Gnade der Vergebung und die Gnade der Hilfe. Und von dieser Gnade leben wir. Und so wird die Kraft zum Leben mit Christus erneuert, unser Sinn wird erneuert durch das sich Beschäftigen mit Gottes Wort, und so können wir neue Schritte tun. Unser geistliches Leben wird erneuert. Nun gibt Paulus hier uns eine Eigenschaft des erneuerten neuen Menschen. Zur Erkenntnis. Er wird erneuert zur Erkenntnis, hin zur Erkenntnis. Das heißt, wenn unser Denken im Gebet und im Wort Gottes erneuert werden und wenn wir Gnade um Gnade nehmen, um jetzt im Neuen zu leben und nicht mehr im Alten, dann führt das dazu, dass wir besser imstande sind zu erkennen. Erkenntnis ist für den Apostel Paulus und für die ganze Heilige Schrift etwas sehr Wesentliches. Im Alten Testament steht einmal geschrieben, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Es ist sehr wichtig, dass wir etwas über unseren Gott wissen. Es genügt nicht einfach, an einen Gott zu glauben. Wir müssen wissen, wie dieser Gott ist. Was für ein Gott ist das? Auch wir als Christen dürfen nicht selbstverständlich nehmen, dass wir nun eine fertige Gotteskenntnis haben, sondern wir haben zu wachsen, zuzunehmen in der Erkenntnis Gottes, des Vaters, des Königs, des Herrschers, des Retters und so weiter. Hin zur Erkenntnis. Wir sollen also zunehmen an der Erkenntnis und nämlich an der Erkenntnis der Wahrheit. Der Gegenstand der Erkenntnis ist immer die Wahrheit, nicht die Unwahrheit. Das ist das Gebiet, das wir kennenlernen. Und deshalb studieren wir in diesen Tagen, weil wir mehr kennenlernen wollen. Aber nicht nur wollen wir Wissen sammeln, sondern wir wollen weise werden und wir wollen wissen, wie die Erkenntnis umzusetzen ist, wie es in der Tat aussehen soll. Dazu gehört die Erkenntnis ebenfalls. Paulus sagt zur Erkenntnis nach dem Bilde oder Ebenbilde des ihn Schaffenden oder der ihn schuf oder immer noch gestaltet. Das heißt, es gilt so zu erkennen, wie Gott ist, nach seinem Bilde. Das heißt, die Erkenntnis dient dem Bilde Gottes. Wir wollen ihn kennenlernen und wir wollen so werden, wie er ist. Gott ist ein Gott der Erkenntnis. Die Hanna sagt in 1. Samuel 2 in ihrem Dankgebet, nachdem sie diesen Sohn bekommen hat, dass Gott alles weiß. Gott ist der Wissende. Er ist der Wissende. Er weiß alles. Gott ist ein Gott der Erkenntnis und wir sind in seinem Ebenbilde geschaffen worden. Wann? Zweimal. Einmal in Adam und Eva im Garten Eden. Dort ist der Mensch, die ganze Menschheit im Bilde Gottes geschaffen worden. Aber dieses Bildnis wurde verstümmelt. Und es wird neu gestaltet durch Jesus Christus. Und so ist Gott dabei, jetzt dabei, uns in sein Bild zu gestalten. Epheser 5, Vers 1. Wir sollen Gottes Nachfolger werden, Gottes Nachahmer. So werden wie Gott, aber das geht über Jesus Christus. Wir werden, wenn wir so werden, wie Jesus ist, dann werden wir so, wie der Vater ist. Warum? Weil Jesus das genaue Bild vom Vater ist. Also, Erkenntnis gehört zum Ebenbilde Gottes. Wir lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Das geschieht vornehmlich durch das sich Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist der Gegenstand der Erkenntnis. Die Parallelstelle hierzu ist Epheser 2, Vers 15 und Epheser 4, Vers 24. Epheser 2, Vers 15 und Epheser 4, Vers 24. Mit dem neuen Menschen, und somit kommen wir zu Vers 11, mit dem neuen Menschen ist auch eine neue Identität da. Wer bin ich, ist die Grundfrage so manch eines Menschen. Wer bin ich, wo komme ich her, wo geht es hin? In Christus bekommen wir eine neue Identität. Die alte Identität ist nun weg, nicht äußerlich, aber im Innern. Es heißt am Anfang von Vers 11, wo es nicht gibt den Griechen und so weiter. Wo ist ein Fürwort, ein Pronomen? Wo ist jetzt aber das Hauptwort? Das finden wir in Vers 10. Und den neuen Menschen angezogen habt, wo es nicht gibt, im neuen Menschen, im Heil. Im Heil, im Innern gibt es keinen Griechen. Äußerlich gibt es Griechen, immer noch. Und es gibt auch Juden, innerlich, immer noch. Es gibt solche, die gehören zum jüdischen Volk, weil ihre Eltern Juden waren. Durch die natürliche Geburt wird man das, was die Eltern waren. Es gibt immer noch Beschneidung. Es gibt immer noch Nichtbeschneidung. Es gibt immer noch Barbaren oder Ausländer, Skythen bzw. verschiedene Volksstämme. Es gibt immer noch Sklaven und Freie, äußerlich, aber nicht innerlich. Innerlich gibt es keine Deutschen, Russen, Kanadier, Amerikaner und so weiter. Innerlich vergessen wir davon, weil wir wirklich neu geworden sind. Innerlich gehören wir zu keinem Land, keiner Nationalität. Äußerlich trage ich einen Pass, da steht, ich bin ein Kanadier. Innerlich gehöre ich zum neuen Volk Gottes, bin ich in Christus. Und das ist wunderbar. Innerlich gehören wir alle zum selben Volk, zur selben Nationalität. Wir tragen alle denselben Pass. Wir haben alle einen und denselben König, dieselbe Regierung. Es ist ein neuer Staat, der gebildet worden ist. Und dieser Staat wird von irdischen Staaten in dem Maße angefeindet, als irdische Staaten den König nicht anerkennen wollen. Wo Menschen in irdischen Staaten sind, die Gottesfurcht haben, beziehungsweise sogar Anhänger dieses Königs sind, da sind sie nicht Feinde dieses himmlischen Staates. Wo das nicht der Fall ist, in dem Maße, wo Regierungsmänner sich entfernen von der biblischen Wahrheit, in dem Maße sind sie dann diesem neuen Volk feindlich gesonnen. Und das erlebt man dann auch am eigenen Leibe. Wir müssen aber unterscheiden. Eine Parallelstelle haben wir in Galater, ja, in Galater 3, es dürfte Vers 27 sein. Dort heißt es auch Mann und Frau. Und von diesem Vers her will man heute keine Unterschiede machen mehr im Dienst von Mann und Frau in der Gemeinde. Das ist merkwürdig, denn immer noch sind es die Frauen, die Kinder kriegen. Da ist offenbar noch nichts anderes geworden. Die Rollen sind da noch nicht vertauscht worden. Aber wo immer möglich, da will man nun es tatsächlich anders haben. Man vergisst, dass wir in unserem Gemüt, in unserem ganzen Wesen, wer etwas auf diesem Gebiet studieren will, dem ist das Buch von Werner Neuer zu empfehlen, der nachgewiesen hat, dass es nicht nur äußerlich ist, dass wir verschieden sind, sondern durch und durch. Wir haben Gemeinsamkeiten, sonst könnten wir nicht miteinander leben, miteinander sprechen. Wir sind alle Menschen, alle im Bilde Gottes geschaffen. Wir haben gemeinsame Aufträge von 1. Mose 1 her. Aber wir sind dennoch sehr stark verschieden voneinander. Und das muss respektiert werden. Wenn wir das nicht respektieren, dann vergessen wir unseren Schöpfer. Und wir vergessen, was er getan hat. Und das ist ihm eine Unehre, wenn wir die Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht respektieren. Das führt auch zur Destruktion, das heißt zur Zerstörung des Menschen. Wenn die Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen weiblich und männlich, auch bei Kindern, nicht beachtet werden, wobei das erst im Heranwachsen dann sich mehr ausprägt. Aber wenn wir diese Unterschiede nicht respektieren, dann trägt es dazu bei, dass der Begriff männlich zerstört wird. Und der Mensch, der männlich ist, wird zerstört. Und der Mensch, der weiblich ist, wird zerstört. Da wird etwas vom Menschsein kaputt gemacht. Das muss respektiert werden. Die erste Schöpfung ist immer noch da, trotz der neuen Schöpfung. Nicht alles ist neu geworden in dem Sinne. 2. Korinther 5 heißt, nicht alles ist neu geworden überhaupt. Es stimmt, der bessere Text, glaube ich, ist, alles ist neu geworden. Nicht ein Neues ist geworden oder nur Neues ist geworden. Einige von Ihnen haben solche Übersetzungen. Da hat man einen anderen Text zugrunde gelegt, einen griechischen Text. Ich denke, es ist immer noch besser zu übersetzen, alles ist neu geworden. Aber ich erinnere wieder an eine Grundregel der Auslegung. Wenn wir einen Vers lesen, ein Wort Gottes lesen, dann muss es nicht herausgerissen, abgeschnitten werden, wie ein Blatt aus der Bibel rausgerissen, Das darf man nicht tun. Das Blatt, das Wort muss in der Bibel bleiben, als ein organischer Teil des Ganzen. Und nur so ist das Wort Gottes. Ich darf also nicht sagen, alles überhaupt ist neu geworden, weil das nicht stimmt. Es ist sehr vieles noch beim Alten geblieben. Aber alles bezieht sich auf die neue Schöpfung. Man muss den vorhergehenden Abschnitt lesen. Und in diesem Rahmen ist alles neu geworden. Im Geistlichen ist wirklich alles neu geworden. Aber äußerlich ist noch nicht alles neu geworden. Deshalb bleibt es noch übrig für Gott in Offenbarung 21, glaube ich, ist es zu sagen, siehe, ich mache jetzt alles neu. Das kommt noch. Und auch da ist es nicht absolut, weil die Hölle nicht verwandelt wird. Die wird nicht neu gemacht. Nur das, was Gott vorhat, neu zu machen. Das heißt, das Wort alles ist wie ein Bild, das einen Rahmen hat. Alles hat immer einen Rahmen. Hier hat es einige Mütter, ja? Jetzt sagen sie zu den Kindern, das Kind fordert zum Beispiel schon seinen Nachtisch, ja? Und dann fragen die Eltern, wenigstens in Familien, wo noch ältere Sitten sind, da herrscht normalerweise die Sitte, dass zuerst das Vorhandene aufgegessen werden muss, bevor dann der Nachtisch kommt, wenn es einen gibt. Und wenn das Kind ahnt, es gibt einen, natürlich will es den Nachtisch haben, ja. Dann fragt die Mutter oder der Vater, hast du alles aufgegessen? Ja. Meint sie wirklich alles? Wenn ja, dann könnte sie das nicht sagen, dann wäre sie weg. Also, wir sprechen schon im Alltag so. Wir meinen nicht, was wir sagen, im gewissen Sinne. Ja? Das zeigt nur, dass Sprache im Zusammenhang verstanden werden will. Das ist immer so in allen Sprachen. Es muss also einmal Wortbedeutung beachtet werden und dann Syntax. Syntax heißt die Bedeutung im Zusammenhang, im Satz. Und das Wort alles in der Bibel ist nicht uferlos, sondern eine Aussage mit einem Rahmen, das heißt mit Grenzen. Innerhalb dieses Bereiches ist alles gemeint. Und jetzt will man den Rahmen, das heißt den Umfang kennenlernen. Wo ist alles gemeint? Ja. Hier lernen wir in Vers 11, wo es nicht gibt, das ist der neue Mensch, das Heil. Das Innere, da ist alles neu geworden. Gott sei Dank, Gott Lob. Aber äußerlich sind wir noch, was wir waren. Männer, Frauen, verschiedener Nationalität, auch verschiedenen Standes, einige hoch in der Gesellschaft, andere niedriger. Ein Bruder sagte mir, drüben, da waren wir erste Klasse. Hier sind wir zweite Klasse. Ja. Ja, das kann sich ändern. Ja? Gott sei Dank sind wir alle erste Klasse in Christus. Eine neue Identität. Die alte ist weg, aber nur im Innern. Und wo ist die neue? Die neue ist in Christus, im neuen Menschen. Und da heißt es, sondern alles und in allen ist Christus. Das sind zwei Sätze in einem. Wir müssen, um das zu verstehen, besser aufteilen in zwei Sätze. Der erste Satz heißt, alles ist Christus. Wieder nicht uferlos, sondern innerhalb eines gewissen Raumes. Alles im Neuen ist Christus. Und hier haben wir wieder diese Aussage, die wir in Kapitel 2 hatten. Der Körper, der Leib ist Christi. Er ist das Evangelium. Da hatten wir in Nordamerika eine sehr verbreitete Sekte, Weltweite Kirche Gottes hieß sie. Und das war in einem gewissen Sinne keine Kirche. Das waren Menschen, die Anhänger waren eines gewissen Herrn Armstrong, Herbert W. Armstrong. Und er hatte eine sehr erfolgreiche Radiosendung. Er hatte ein sehr geschicktes Mundwerk. Auch sein Sohn, ausgezeichnete Redner. Und die hatten sehr erfolgreiche Radiosendungen und auch Fernsehsendungen. Und dann gaben sie auch ein sehr schönes Blatt raus, das sehr ansprechend war. Aber es war Irrlehre. Eins der Irrlehren war diese. Armstrong sagte, Jesus Christus ist nicht das Evangelium. Er hat das Evangelium gebracht. Er brachte es damals vor vielen Jahren, aber dann wurde es wieder verdunkelt durch Menschen. Aber in unseren Tagen hat Gott das Evangelium wieder neu entdecken lassen, durch einen Mann namens H.W. Armstrong natürlich. Ja. Das war eine Mischung von Adventismus und also jetzt wird's ernst. Ja. Kennen Sie die Lehre, dass die Briten dass die zu den alten, zu den verlorenen 10 Stämmen gehören sollen? Es gibt verschiedene Theorien. Und die eine Theorie ist, dass die Briten, der Stamm der Briten, wozu die Engländer gehören, dass diese die verlorenen 10 Stämme sind. Und dass diese Lehre nennt man die britisch-israelitische Lehre. Ja. Und er vertrat sie. Ja. Nun, ich wollte nur dieses anführen. Er sagte, das Evangelium sei nicht Christus, sondern Jesus Christus hätte es gebracht. Natürlich hat er es gebracht, aber es ist mehr denn das. Es lohnt sich einmal, die Stellen zu sammeln, wo es heißt, dass Christus die Predigt ist als die Person von Christus. Wenn wir etwas sagen über die Person von Jesus Christus, dann predigen wir Evangelium. Er ist das Evangelium. Zum Beispiel Philipper 1, in dem Text, wo Paulus spricht, ich denke, die werden bald fertig sein, nicht wahr? Ich nehme an, die werden bald fertig sein. Vorsichtshalber kontrollieren. Wir gönnen ihnen den Eifer. Ja. Also dort steht geschrieben, dass ob, wie immer auch, aus welchen Motiven Christus gepredigt wird, ich freue mich, wenn Christus gepredigt wird. Das ist der Text. Und dann haben wir auch die eine Stelle gehabt in Kolosser 1, Vers 28, den verkünden wir, ja. Den verkünden wir, Christus. Es gibt in keinem anderen Namen das Heil als in Jesus Christus. Er ist alles in diesem. Er ist meine Liebe. Er ist mein Freund. Er ist meine Vergangenheit. Das heißt, er hat meine Vergangenheit abgedeckt. Er ist meine Zukunft. Christus ist unsere Hoffnung. Christus ist unser Leben. Christus ist die Wahrheit. Schönes Studium. Was ist Christus mir? Ja? Aufzählen. Was sagt die Bibel darüber, was Christus uns bedeutet? Wir hatten ja schon einiges in Kapitel 1. Er ist alles, Leben und Gestalt des Lebens. Er ist alles, Leben und die Gestalt des Lebens. Der neue Mensch ist die Gestalt, ja? Aber er ist auch der neue Mensch als. Dann heißt es, alles in allen, besser so übersetzt als allem, das heißt in allen neuen Menschen. Er ist alles in jedem. Alles in jedem kann man übersetzen, ja? In jedem eigenen Einzelnen von uns. Das ist so. Und weil es so ist, soll es so bejaht werden, ja? Weil es so ist, sollen wir das annehmen. Christus ist alles. Er ist meine Kraft. Er ist mein Sieg. Er ist meine Freude. Und so weiter. Somit sind wir zum Ende dieses kleineren Abschnittes gekommen, 5 bis 11, wo Paulus davon sprach. Eigentlich sind wir zum Ende dieses Abschnittes. Es geht immer noch um die neue Lebensweise, die adoptiert werden soll. Und wir kommen jetzt zum nächsten, den Abschnitt, den Versen 12 bis 14. 12 bis 14, das wäre Arabisch 2. In der Umgestaltung der Lebensweise gilt es anzunehmen, anzuziehen. Wir hatten gesprochen vom Abziehen in der Umgestaltung des Lebensweise. Also Groß B ist die Umgestaltung der Lebensweise. Und Arabisch 1, das geschieht im Abziehen oder im Wegtun. Und jetzt geschieht es im Anziehen. Die Umgestaltung der Lebensweise geschieht im Anziehen. Verse 12 bis 14. Es sei also von euch als Erwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, angezogen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig in Gnade vergebend, wenn jemand gegen einen eine Klage hat. So wie Christus euch in Gnade vergab, so tut auch ihr es. Über dieses alles zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Anziehen. Was heißt das? Wir wollen wieder schrittweise vorgehen. Klein a. Auch dieses wird betont. Auch das Anziehen wird unterstrichen. Wenn es vorhin hieß, es sei abgezogen oder weggetan, dann heißt es hier, es sei angezogen. Also in der Formulierung wird es betont. Es sei schon angezogen. Was heißt das? Nun, wenn es noch nicht geschehen ist, wenn irgendjemand lässig ist im Heiligungsleben, dann soll er schnell sein, das Wesen Jesu anzuziehen. Er darf nicht hier hinten bleiben. Und, wie bitte? Ja, Befehlsform. Ja, Befehlsform. Es sei angezogen. Das heißt, es soll schon geschehen sein. Aber die Formulierung lässt Raum für werden. Beides ist da. Es sollte getan worden sein. Und wenn es nicht getan worden ist, dann soll es jetzt getan werden. Das ist der Sinn. Wenn es noch nicht getan worden ist, dann soll es getan worden werden. Aber es ist noch ein drittes, das hier gesagt wird. Wenn es getan war, dann soll es dabei bleiben. Es sei so, ja? Es sei so, es bleibe so. Es sei abgetan. Immer. Was wir abgelegt haben, soll nicht wieder geholt werden. Nachdem es geschehen ist, soll es bewahrt werden. Klein b. Jetzt wird die Aufforderung begründet. Die Aufforderung wird begründet. Hier in Vers 12. Wie wird die Aufforderung, es sei angezogen, begründet? Auf zweierlei Weise. Das heißt, Paulus gibt zwei Gründe an, weshalb angezogen sein sollte. Die erste Begründung haben wir in dem kleinen Wort also. Das heißt, Wenn etwas gewesen ist, dann muss etwas sein. Was auf was bezieht sich also? Hiermit wird Bezug genommen auf das eben Gesagte in den vorhergehenden Versen, nämlich: Der neue Mensch ist angezogen, darum soll angezogen werden. Der neue Mensch ist angezogen worden, deshalb soll angezogen werden. Das ist vielleicht für uns, klingt widersprüchig in der Sprache, aber theologisch ist es gute Theologie. Ja? Was geworden ist, soll werden. Ich bin Christ, aber ich soll Christ werden im Sinne, dass ich besser, ein besserer Christ werde. Ich bin ein Jünger, aber ich soll ein Jünger werden. Ich soll das noch mehr werden, was ich bin. Ich bin ein Bruder, aber ich soll brüderlicher werden. Was gewesen, was geworden ist, soll verstärkt werden. Es geht um das Stärken und Zunehmen dessen, das bereits vorhanden ist. Ich bin ein Gläubiger, ich soll nun wirklich Gläubiger werden.